Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day. Heute ist der 24. Oktober 2007. Das ist der 38. Digitalk. Herzlich willkommen. Ich bin Roger Zeli.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und heute haben wir zwei Gäste bei uns. Das ist der Hansi Voigt. Er ist ein langjähriger Medienmensch mit... Wie viele Printtitel hast du schon geschafft?
effektiv geschafft bei 4 Entwürfen, würde ich sagen, mal 3. Aha. Die gibt es aber alle schon nicht mehr.
Okay. Aber auch bei diversen Verlagen schon und überhaupt. Also du bist ein gestandener Mann in diesem Bereich und du bist aktuell beim 20 Minuten Online. Was ist genau dort dein Jobtitel und was machst du?
Ich bin Redaktionsleiter und habe mit Peter Wauti zusammen eigentlich den ganzen Aufbau quasi von dieser Redaktion begleitet. Also dass wir über rein Copy-Paste-Journalismus herausschauen, dass wir selber Geschichten machen, dass wir die immer mehr halt mediengerecht aufbereiten und die ganze tägliche Ordnerei, welche Geschichte tun wir woher. Also ich bin eigentlich den Tag durch im Normalfall als Blattmacher tätig, was ein bisschen absurd ist, wenn man gar kein Blatt macht, aber die Funktion ist eigentlich die, wer platziert welche Geschichte war und wo, und das ist das, was ich mache.
Und einmal mehr bei uns, der Peter Hohenkamp. Du bist, glaube ich, unterdessen jetzt der...
Dritte Mal, also ich finde, es geht noch.
Ja, das ist, glaube ich, das Häufigste. Du bist unser Rekordgast,
sozusagen. Gasteiner.
Der ist erst zweimal da gewesen.
Hat er so viel zu sagen?
Oder? Wir dürfen es noch abprüfen. Also, ja, ich habe das Gefühl, du bist unser Rekordgast. Das ist ja wunderbar so. Du bist Unternehmer und unter anderem Initiant und Touchmeister vom Online-Medium Blogwerk. Wie viele Challenges haben wir im Moment?
Wir haben immer noch 4 seit Juli. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da war. Ich fürchte, es ist noch keiner wieder dazugekommen. Mhm. Aber im November soll noch ein neues Blog dazukommen. Und zwar so eine Art Online-Frauen-Magazin. Deswegen tun wir uns auch noch etwas schwer. Deswegen hat es auch länger gedauert oder dauerte schon länger, als wir dachten. Weil es ist doch schwieriger, was für Frauen zu machen, als was über Gadgets. Stelle ich fest, erstaunlicherweise. Ja.
Und das sind dann auch Frauen, die schreiben dort?
Ja, das ist die nächste Hürde.
Okay. Ja, da sind wir gespannt. Auf jeden Fall herzlich willkommen und gehen wir doch gerade weiter zum Feedback zur letzten Sendung, Matthias.
Das stimmt. Ich hätte jetzt zwar das mit den Frauen gerne noch ein
bisschen. Da können wir nachher noch drüber reden.
Wir haben Feedback bekommen, und zwar der MSD. Er hat sich nicht weiter über seine Identität ausgelassen, also nur MSD. Der schreibt zu Echelon, nämlich man spricht es auf Englisch etwa Echelon aus. Auf Deutsch, wie man es schreibt, nämlich Echelon, und wenn ich es gesagt habe. Also jetzt haben wir das geklärt.
Hätten wir das endlich nach etwa 2 Monaten
geklärt. Genau. Also. Man kann es entweder auf Englisch oder auf Deutsch sagen. Dann hat uns Pascal Gubler geschrieben. Sie sagt, ich bin zwar kein wirklicher IT-Profi, ganz im Gegenteil, aber durch euren Digitalk habe ich schon Zugang zu vielen Themen gefunden. Mir gefällt der Talk sehr gut, er ist unterhaltsam und seit neuestem sind er auch die Jingles leise. Zudem fühle ich mich als Mac-Userin immer wieder so verstanden. Macht weiter so. Das freut uns natürlich, dass wir da nicht nur Nerds und Freaks ansprechen, sondern eben auch Leute, die sich vielleicht nicht wahnsinnig für das Thema interessieren, aber dass wir denen doch ab und zu etwas Neues zeigen können. Das finde ich lässig.
Ja, das ist eigentlich auch die Idee. Dann kommen wir zu den News der Woche. Immer mehr Bands verkaufen ihre Musik online direkt an ihre Fans. Das jüngste prominente Beispiel ist Radiohead. Die haben ihr neuestes Album online gestellt auf ihrer eigenen Webseite, nicht in einem Shop. Das ist mal speziell daran. Und man kann zahlen, was man will. Das heisst, wenn man nichts will zahlen, kann man es auch einfach gratis abladen. Das machen unterdessen auch andere Bands oder haben mindestens gesagt, sie dürfen das machen. Unter anderem Nine Inch Nails, Oasis und Jamiroquai. Bei einer Umfrage haben Fans angegeben, sie würden etwa 8 Pfund für das Album von Radiohead zahlen. Das wären umgerechnet 19 Franken. Aber tatsächlich sagen sie im Schnitt bloß etwa 2,50 Pfund, also 6 Franken. Jetzt haben da Kritiker gefunden, dass die Band das somit also weniger bekommt, als wenn sie das als CD verkaufen würde. Die Plattenfirma würde ihr mehr als die 6 Franken zahlen. Jetzt ist die Frage, Hansi, was denkst du, hat sich die Band jetzt ins eigene Fleisch geschnitten, oder?
Nein, ich finde es eigentlich sehr gut von Radiohead. Man muss, wenn man sagt, die Plattenfirma hat die mehr gezahlt, dann muss man ein bisschen schauen, wie viel mehr. Also ich bin nicht mehr ganz so genau informiert. Ich habe früher selber mal das Plattenlabel gehabt, dann England gewohnt. Und wenn man als Band zu dieser Zeit, also 2,70 £, hätte man jetzt mal einen Prozess vom George Michael, der wollte von Sony während Jahren quasi produziert, also 2,70 £.
Der berühmte ewige genau. Prozess in den 90er
Jahren. Und wenn man das umrechnet, dann ist man eigentlich mit 6 Franken, 7 Franken ist man eigentlich in etwa dort. Also es ist sicher von der Promo her eine gute Sache für Bands, die Vorreiterrolle übernommen haben. Ich finde es eigentlich okay, vor allem wenn man denkt, was die Bands, was die Labels in der letzten Zeit an Bands aufgebaut haben, beziehungsweise wie wenig eigentlich dort gekommen ist. Ich finde es eigentlich die Verselbstständigung von den Bands, die sich selbst vermarkten, auf Spenden irgendwie so halt von mir aus angewiesen sind. Ich finde es eigentlich nicht nur eine schlechte Entwicklung, also ja. Eine ehrliche Entwicklung.
Aber es ist schon so, dass das halt vor allem einfach eine bekannte Band kann machen kann, die schon berühmt ist. Eine Anfängerband hat zuerst ein bisschen Mühe, sich so zu finanzieren, oder?
Ist natürlich wahrscheinlich eine Frage, wie man sich dort vermarktet, oder? Also so, du hast natürlich dafür inzwischen gratis Vermarktungsmöglichkeiten. Früher musst du ein 50'000-Frankiges oder 100'000-Frankiges Video haben, um auch noch schon im Schweizer Fernsehen gespielt werden. Die früherige Clipsendung. Und heute machst du etwas für kein Geld, wenn es wirklich originell genug ist, findest du Verbreitung in YouTube und so weiter, oder? Ja. Also der ganze Label-Gedanke, dass man halt wahnsinnig viel muss zuerst reinstecken muss, und dafür kommt dann sehr kontrolliert große Geldströme wieder raus aus diesen berühmten Künstlern, die man dann ganz vielfältig vermarkten kann. Der spielt halt einfach so nicht mehr. Und als Band musst du halt heute einfach andere Verdienstwege gehen. Also wieder mehr live spielen, was früher eigentlich nur eine Promo-Geschichte war.
Für die CD quasi.
Genau, zum ja. CD-Verkauf bist du live spielen, hast aber bei den Konzerttourneen Geld verloren. Und heute gehst du live spielen, um deine T-Shirts zu verkaufen. Und falls dann jemand noch deinen Tonträger nicht hat, dann kannst du den verkaufen mit einer Extraleistung im Booklet oder was auch immer. Oder?
Also ein interessantes Beispiel ist auch gerade jetzt in jüngster Zeit bekannt worden, die Madonna will nicht mehr bei einer Plattenfirma sich vermarkten, sondern zukünftig direkt bei einer Konzertveranstaltungsfirma. Ist das in dem Fall, das ist eine gescheite Idee, ist sie da wieder mal schlauer als die anderen?
Das ist die Konsequenz aus dem Ganzen. Also die Schlauesten sind eigentlich so Leute wie David Bowie und so weiter, die vor etwa 10 Jahren quasi ihren ganzen Back-Katalog und Future-Katalog
aufs Netz gestellt haben.
Ja, aber quasi die haben GmbH gegründet oder irgendwas ist alles dort reingeflossen.
Also der Bowie ist an der Börse.
Genau, und ist an die Börse gegangen. Genau. Ja. Und der hat dort mal sein Geld kassiert und der muss sich eh keine Sorgen mehr machen. Mit seinen Tonträgern. Er hat schon denen nochmal abkassiert, was noch Geld gegeben hat. Und jetzt in Madonna ist sicher so. Also die sehen, wo das Geld noch fließt. Und ja, die müssen heute halt einfach den Bekanntheitsgrad anders vermarkten als die einzelnen CDs, sondern eben via Konzert oder Fashion Lines oder irgendwie das ganze Zeugs, oder? Sie muss aber immer noch gut singen, dass sie im Gespräch bleibt.
Um jetzt nochmal zu Radiohead zurückzukommen, interessant ist auch, dass obwohl man das Album gratis abladen kann auf ihrer Webseite, wird das anscheinend fleissig auf der Tauschbörse auch getauscht. Matthias, wie erklärst du das?
Reine gewohnt, die Leute sind sich halt, haben das im Blut, dass alles in die Tauschbörse landet und dann macht es das halt auch weiter so. Oder gewisse Leute ziehen es aus der Tauschbörse und wissen gar nicht, dass sie es auch so könnten holen. Also ich glaube, die sind einfach wahrscheinlich nicht so informiert.
Convenience einfach, oder? Genau. Man holt es da, wo man es gerade bringen kann. Ja.
Ja gut, so viel zu dem. Kommen wir zu etwas anderem. Google hat diese Woche wieder mal ein bisschen gepostet. Es ist diesmal eine finnische Firma, die sie aufgekauft haben, namens JQ. Und die machen eine Sache, nämlich Microblogging. Peter, du als Blogging-Experte, kannst du uns kurz erzählen, was das etwa ist?
Ja, Microblogging kennt man vor allen Dingen von Twitter.
Genau.
Und Twitter ist, glaube ich, entstanden aus dem Schmerz aller Blogger, die alle gefunden haben, ich blogge viel zu wenig. ich sollte eigentlich viel mehr bloggen. Ich sollte eigentlich nicht eine Sache am Tag schreiben, sondern 5 oder 10 oder irgend sowas. Weil Ideen hat man ja genug. Und dadurch ist dieses Microblogging entstanden, wo man eigentlich so in SMS-Länge immer nur eine Zeile absetzt und sagt irgendwie, ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen und bin saumüde. Oder als letztes dann natürlich auch am Tag, ich gehe jetzt ins Bett, dann wissen die Kollegen, dass man nicht mehr da ist. Und man kann da praktisch subscriben oder follow, heißt es bei Twitter. Und dann irgendwie sieht man genau nur die Messages von seinen Freunden. Mhm. Und das Lustige ist, dass Twitter für viele Leute wirklich das Bloggen ein bisschen abgelöst hat. Also dass man sagen kann, mit der fortschreitenden Kommerzialisierung der Blog-Szene, die wir ja auch schamloserweise ein bisschen mit vorantreiben, haben sich eigentlich die echten Blogger sozusagen relativ stark auf Twitter zurückgezogen, oder viele von denen, sagen manche Leute, und machen jetzt da ihre Einzeiler, die, wenn man schon Blogs abstrus findet, den Leuten natürlich noch viel abstruser vorkommen. Aber ich sehe einfach, dass viele Leute da tatsächlich ernsthaft in Kontakt sind mit ihrem Freundeskreis.
Ja. Ich hocke auf dem Scheißhaus.
Ja, wenn du ein mobiles Ding hast. Also man kann sich schon leicht drüber lustig machen. Ich habe das mal bei einem Podium erzählt zum Thema Web 2.0 und die Leute sind fast zusammengebrochen vor Lachen. Wo ich auch wieder dachte, ja mein Gott, die Leute können halt irgendwie nicht so richtig mal ein bisschen im Voraus denken, sondern
das
sie,
kann ich in dem Moment,
sie wissen immer nur, was gerade als letztes cool war. Ja, also ich mach's auch nicht. Ich habe einen Twitter-Account und schaue da alle 4 Wochen mal rein und bin auch nicht so drauf, dass ich jetzt irgendwie rund um die Uhr das machen wollte. Aber meine Freunde machen es auch nicht. Ich glaube, wenn man irgendwie noch an der Uni ist oder so und so einen Freundeskreis hat, der auch schon so sehr stark online ist, also an der Uni sitzen ja die ganzen Leute den ganzen Tag mit ihrem Laptop mit WLAN irgendwo rum und können sich dann wirklich da diese Messages irgendwie zutickern und natürlich gratis im Gegensatz zu SMS, dann glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. Was nicht heißt, dass jeder machen muss. Das ist ja immer das bei diesen modernen Diensten. Jetzt Jaiku.
Das Spezielle an Jaiku ist, dass sie das so halbwegs automatisiert.
Genau, das ist eigentlich deren Ziel. Und das muss ich sagen, hatte ich irgendwie bis zur Vorbereitung auf heute auch nicht verstanden. Sie wollen eben noch zusätzliche Informationen aus dem Handy auslesen, was eher in Richtung
und so weiter.
Genau, was eher in Richtung Places geht.
Und ich würde behaupten, Google hat das Unternehmen wegen dem gekauft. Die finden das Microblogging jetzt nicht so toll, aber die Technologie, die da dahinter steckt, die findet es lässig für ihre
Lokalisierung
und so das. Ja.
Also ich glaube halt, es werden irgendwie von diesen Diensten, ich hatte mich bei dem Jaiku auch registriert und habe es dann nie genutzt, weil es einfach viel zu viele von denen gibt. Aber die Hypothese von Google ist wahrscheinlich auch, dass das irgendwann mal alles in einem einzigen Dienst zusammenfließt, wo man das vor allen Dingen macht und dass sie den natürlich gerne haben wollen. Und wenn sie da auch automatisierbare Informationen drin haben, so wie wir das ja von Places kennen, wo irgendwie man sich anzeigen lassen kann, wo der andere gerade ist, aufgrund der IP-Adresse von dem Router, dann, oder MAC-Adresse, glaube ich, dann ist das eigentlich ganz cool. Also ich bin auch nicht so wahnsinnig sensibel, muss ich zugeben, weil ich immer das Gefühl habe, darum kümmern sich andere Leute. Einer muss auch mal sagen, was coole Ideen sind. Und ich fände das schon lässig, wenn irgendwie Leute dann sehen würden, was ich gerade mache und wo ich gerade bin. Ich fahre zum Beispiel ganz oft, ich bin der Pendler, ich fahre ganz oft im Zug nach St. Gallen oder morgens nach Zürich mit Leuten, die ich kenne, die ich aber nicht sehe, sondern die ich dann erst am Bahnhof beim Aussteigen treffe. Und da wünsche ich mir eigentlich immer einen... Ja, da wünsche ich mir immer so einen Notifier-Dienst, der irgendwie mir sagt, übrigens... 2 Waggons weiter sitzt der Roger, also schau weiter in deine Zeitung besser.
Ja, eben, also so würdest du das ja dann nutzen, also du würdest dann extra irgendwie wegsitzen.
Nein, ich würde auch einmal hingehen.
Hoffe ich doch.
Aber darf ich mal fragen, also du lässt da Leute teilhaben quasi an deinem Nachteil irgendwie, wo man, also Schweizerdeutsch.
Ja, du kannst auch Schweizerdeutsch reden, klar.
Wo man ist und so weiter, oder irgendwie deine Freundin, ist ja das eine tolle Sache, oder? Aber ich meine, das ist ja eine Frage von der Zeit, dass das kommerziell verwertbar würde. Und also, es gibt jetzt kaum eine größere Horrorvorstellung für mich, wenn ich wüsste, dass irgendwie Leute, die nicht mit meinem Profil werbemäßig draufpassen, dass die immer wüssten, wo ich mich bewege. Ja. Also ist doch irgendwie, ist nicht da dahinter mit dem Google-Kauf, ist nicht irgendwie so die Idee, irgendwie, wie kann man das Nattel kommerziell nutzen? Das ist ja eigentlich bis jetzt noch nicht wirklich der Fall, oder?
Überhaupt
nicht. Das ist noch ein bisschen Privatsphäre, oder?
Privatsphäre haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ich denke, das ist vor allem eine Generationenfrage, dass sich halt die Jüngeren sagen, ja nun, interessiert mich eigentlich gar nicht. Mein Leben ist eh zur Hälfte online und ich finde das auch toll so.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da als Junge, der da so sozialisiert worden ist, das weniger hat. Ich frage mich dann, wie es aussieht, wenn ab und zu mal irgendeine Notlüge aufgeflogen ist, wo man behauptet hat, nein, ich kann jetzt leider nicht, ich bin irgendwo dort. Und dann kann einem dann der aber, wo man da angeschwindelt hat, nachweisen, ja, ja, dass das eben nur so eine Notlüge ist, aber weil er einem hat können ganz klar im Spund daneben dran verorten.
Aber das haben wir eigentlich schon seit 10 Jahren mit den Handys. Früher ging man morgens aus dem Haus und war dann eigentlich abgemeldet für den Rest des Tages. Mhm. Heute ist man eigentlich rund um die Uhr erreichbar und wenn man immer mal das Handy abschaltet, ist man eigentlich schon ein bisschen begründungspflichtig. Man muss dann sagen, ja, ich hatte es ausgeschaltet, weil ich war da im Digitalk oder irgend sowas. Mhm. Also das heißt, diese fortschreitende Aufhebung der Privatsphäre. Ja, natürlich, das ist das. Ja, aber der Schritt ist gar nicht so riesengroß. Mhm. Also meiner Meinung nach mit diesem Telefon, was man immer bei sich hat, ist das schon relativ viel passiert. Und bis jetzt ist es einfach noch nicht maschinenlesbar, oder? Also es kann mich noch keiner irgendwie automatisch verorten, jedenfalls nicht mit dem Handy.
Oder das wäre dann einfach der nächste Dienst, automatisch eine falsche Position angeben, zwecks...
Eben. Also ich glaube, wer irgendwas verschleiern wird, der wird das immer können.
Also. Der Schlüssel ist doch irgendwie, wie gut und wie einfach kannst du selber kontrollieren, was für Infos rausgehen über dich. Naja, also bis jetzt warten wir noch drauf. Oder warten wir auch nicht drauf. Es ist einfach noch nicht passiert. Wir werden es sehen. Gehen wir noch zum nächsten Thema. Das hat auch etwas mit Ortung zu tun. Und zwar in einer Schule in England ist das System im Moment im Testbetrieb, wo die Schüler anhand von einem RFID-Chip in der Schüleruniform geortet werden können. Beziehungsweise die Schule merkt automatisch, wenn sie in die Schule kommen, in welchem Schulzimmer dass sie sind. Und die Lehrer sind dann gerade Infos über die Schüler und so weiter. Es gibt schon Haufen Kritik von Menschenrechtlern, das sei ja furchtbar und schlimm und Big Brother. Peter, jetzt könnte man doch die Uniform zum Beispiel gerade mit dem Chaiko verbinden. Wäre das nicht die ultimative Anwendung?
Ja, da würde ich es gerade am Handy sehen, wo mein Sohn ist. Also ich finde das natürlich, finde es auch kritisch und Datenschutz und so weiter und heikel. Aber mein Sohn, der ist jetzt erst 2,5, der läuft noch nie irgendwo alleine hin. Aber wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, den zu taggen, bis er vielleicht irgendwie so 12 ist oder so und es dann nicht mehr will,
dann wird es ja schon interessant.
Genau, sodass ich immer weiß, wo der ist, würde ich sofort machen.
Ja, aber das ist doch nicht zu Ende, denke. Das Ding müssen wir gerade implantieren. Schuluniform kannst du
ja
kannst du austauschen.
Das stimmt.
Das musst du gerade noch einmal
archiv brennen. Aber die Schuluniform müssen ja die Schüler in der Schule tragen, oder? Und zu Hause nicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich gerade für die Anwendungssituation jetzt verhältnismäßig. Also, ich weiß jetzt nicht, ich meine, mit diesem RFID werden ja uns noch ganz viele Sachen blühen in der Richtung. Mhm. Eben haben wir über Handy gesprochen, das ist die eine Technologie, RFID ist die andere.
Ich finde also, das auf jeden Fall Herr Schäuble das gehört zu Deutschland, dann sagt er, super, jetzt muss jeder Schüler, jeder Bürger. Es gibt doch genug Gründe, wo du kannst sagen, warum das für Geheimdienst, Bundesregierung immer gut ist, zu wissen, wo jeder ist.
Ja, also es ist einfach für mich kein Argument, wenn man irgendwie sagt, hier macht einer ein konkretes Projekt und dann denke ich mir das 3 Stufen weitergedacht aus und wenn ich es dann scheiße finde, finde ich auch das konkrete Projekt scheiße. Sondern jetzt reden wir doch gerade über diese Schuluniformgeschichte, wo man sagt, wir können gucken, ob die Schüler pünktlich zur Schule kommen generell, ob sie pünktlich im richtigen Klassenzimmer sind. Irgendwie, da war noch die Rede von irgendwelchen Hilfskräften, denen dann irgendwie es möglich ist, die Schüler namentlich anzusprechen oder was auch immer, wie das genau geht. Das finde ich nicht so schlimm.
Also interessant habe ich gefunden, dass das System offenbar soll erkennen, wenn sich ein Schüler potenziell daneben benimmt oder so. Irgendwie das ist mir noch nicht ganz klar, wie das soll funktionieren.
Ja. Begründen kannst du das nur mit der ganzen, sagen wir mal, Schülergewaltdiskussion oder irgend so. Mhm. Das ist ja irgendwie schon ein heftiger Eingriff jetzt in die Freiheit der Schüler, in die individuellen Rechte.
Also eben, genau, das wäre auch das, was ich dir widersprechen würde. Die Idee per se ist ja wahrscheinlich, da kann man drüber reden, aber dass die Schüler ja gezwungen werden, die Uniform anzulegen, das finde ich dann schon sehr problematisch.
Ja, die werden auch gezwungen, in die Schule zu gehen. Ja, das ist also es gibt anderes. Eine Schulpflicht hier, genauso wie in England. Ja, also ich finde es halt in dem Moment, ich meine, das ist ja die Schule, die die Daten erhebt, oder? Das ist ja nicht Big Brother, wo sie irgendwo in London auf dem Zentralcomputer vom Geheimdienst liegen oder was auch immer, sondern ist ein lokales System.
Aber da muss man doch nicht kommen und sagen, wenn das funktioniert, wenn das erfolgreich ist, dass das nicht sofort die jenste
Begehrlichkeit... Aber darüber reden wir jetzt gar nicht. Begehrlichkeit sind gut und schön. Testen kannst du das auch mit Schweinen im Kuhstall oder so, nehme ich an. Also ja, von
dann
daher,
soll man das machen, dann soll man das ein System machen, wo man den Bauern anbietet, dass sie ihre Kühe wiederfinden, wenn sie davon getrennt sind.
Ein Kritikpunkt war ja, dass man das sonst mit Kriminellen macht. Und da macht man es ja schon lange mit diesen Fußfesseln für Leute, irgendwie, die Hausarrest haben und so weiter. Und ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, das jetzt in einen Topf zu werfen und zu sagen, das macht man sonst mit Kriminellen. Das darf man nicht mit Schülern machen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es jetzt gut finde, wenn es jetzt irgendwie morgen hier in der Schule von meinem Sohn wäre. Aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch, dass ich schon wieder über den Untergang des Abendlandes lamentieren möchte, nur weil da irgendwie Schüler getaggt
werden. Ja, aber über das redet ja gar niemand. Also die Frage ist doch einfach die, ich begreife immer noch nicht den größeren Sinn. Also ob die Schüler pünktlich sind oder nicht, das kann ich doch ohne so eine blöden Chip da irgendwie feststellen.
Weniger einfach. Du hast also, kannst du einfach wahrscheinlich Ende Monat den Report rauslassen und siehst, hey, jetzt hier, du warst 5-mal zu spät, so geht das nicht. Ich las gerade den Brief an deine Eltern raus, mit demselben Word-Template.
Das heißt, vor 100 Jahren hat das der Lehrer auch können machen, indem er das Strichlist-Klassenbuch
gemacht. Ich habe viele Bücher, ich habe viele Briefe von der Schule gekriegt. Ich kann mich noch gut erinnern, das war nicht vor 100 Jahren.
Es hat ja funktioniert.
Hansi, du hast gesagt, du hast in England gelebt. Kannst du uns sagen, wieso die Engländer ausgerechnet so Überwachungsfanatiker sind? Das ist das Land mit der höchsten Videokameradichte und so weiter.
Eben, das, die ganze Sache schließt ein bisschen dort an. So das Closed Circuit Television, oder?
Ja, genau.
Das ist wahnsinnig verbreitet in England, eben die höhere Kameradichte. Wenn du in der Innenstadt bist, ich glaube, du kannst dich in einem Zentrum von etwa 500 Metern in einem Radius, kannst du dich in England nicht mehr bewegen, ohne dass du, also du kannst durchlaufen, bist 18 Mal mindestens in einer Durchschnittsstadt.
Gefilmt,
jawohl. Ja. Und wenn ihr euch, es ist interessant bei all den Sachen, wenn Verbrechen passieren, was die alles herausfinden, wer was wo war und so weiter. Jeder U-Bahn-Station könnte die noch rekonstruieren, was so ist und so weiter. Und das ist irgendwie eine prima Sache. Ich muss sagen, wo das herkommt. Irgendwie, und das sind dann immer die grossen Nachteile. Dass das möglich war, auch in England, was eigentlich ursprünglich doch so ein recht liberales Land ist in solchen Sachen, da ist eine ganz dramatische eben die Gewaltdiskussion in England. Irgendwie. Also das ist, wenn man vor 20 Jahren aufgrund von der öffentlichen Berichterstattung hat man das Gefühl, wenn man in eine Innenstadt geht, oder, dann geht man eigentlich
auf
Vietnam kurz vor der Evakuierung Saigon, also so irgendwie 1975, also wirklich völlige Dramatisierung und so. Und es ist halt irgendwie durch die ganze englische Kultur, irgendwie die ganze Trinkkultur und so, die haben Raufereien und so weiter, haben die sicher mehr, oder? Mhm. Ich weiss nicht genau, ob das zum Beispiel jetzt dazu geführt hat, dass man das Wissen, dass man da überwacht wird, dass es weniger gibt, meiner Meinung nach nicht. Kann also nicht zum Beispiel viel, so Schlägereien nach dem Pappbesuch gehört dort nach wie vor quasi zum öffentlichen Erscheinungsbild. Man hat es akzeptiert nach einer grossen Angstmacher-Diskussion. Also in der neuen Thatcher-Jahr, beziehungsweise unter dem John Major ist das eigentlich vor allem eingeführt worden.
Die gedruckte Tageszeitung kommt unter Druck. Wer sich informieren will, hat immer mehr Möglichkeiten zur Auswahl. Es gibt immer mehr Gratiszeitungen und es gibt natürlich auch das Internet als Quelle für News und Meinung. Wer will, kann sich online ein maßgeschneidertes Angebot zusammenstellen, das kontinuierlich aktualisiert wird. Hansi Vogt, angesichts dieser News-Schwemme im Internet, braucht es da die Tageszeitung, die druckt die überhaupt noch?
Also, solange ich nicht auf dem WC kann, Online-News lesen, braucht es die. Also, das ist irgendwie eine Frage von. Ich hänge da nicht am Drucken, aber die Zeitung hat rein von der Verfügbarkeit nach wie vor grosse Vorteile. Ich kann sie mitnehmen, ich kann sie zusammenfalten, all die ganzen Sachen. Und bis nicht etwas kommt, irgendwie jetzt da irgend so eine wieder beschreibbare Folie oder so.
Das sieht man so ein bisschen am technischen Horizont, also das elektronische Papier, wo man kann per Handy vielleicht mit Inhalt füllen. Da gibt es Prototypen. Man weiß nicht, wann das marktreif wird, aber man kann damit rechnen, dass man so vielleicht in 15 Jahren Zeitung elektronisch ab Handy bezieht. Wie sieht es dann aus?
Das glaube ich dann. Wenn du dann kannst du einfach so deine Begleiterfunktion von einer Zeitung aus nicht mehr mit gedruckter Form haben, sondern irgendwie in einer angenehm lesbaren Form, dann muss man das nicht mehr drucken. Aber nachher macht man immer noch auf eine Art Zeitung. Also man wird immer noch in einer Redaktion oder jemandem auf eine Art das Vertrauen schenken, dass die für mich schauen, dass sie die interessanten, die relevanten, die unterhaltsamen Sachen für mich zusammensuchen, aufbereiten, kommentieren. Die ganzen Funktionen, die werden erhalten bleiben.
Peter, du als Blogger müsstest da widersprechen, nur weil jemand eine Redaktion hat.
Nein, überhaupt nicht. Blogger machen ja auch Redaktion. Das nennt man nur nicht so. Mhm. Also wenn jetzt ich, also die meisten Blogger bloggen ja auch nicht irgendwie 50 Stories am Tag, sondern die fleißigen vielleicht 5. Und da gibt es ja auch eine ganz klare Inhaltsauswahl. Und ich finde, das mit diesem Vertrauen spielt ganz genauso in Blogs. Der Blogger trifft auch eine Auswahl und selektiert aus den News, wenn er überhaupt über News bloggt, oder aus sonst aus seinem Fachgebiet das raus, was er findet, dass worüber es sich lohnt zu schreiben. Und entsprechend werden die Leute dann das auch selektieren, dieses Blog, und sagen, das lese ich jetzt regelmäßig. Mhm.
Siehst du, was sind die Stärken von einer Tageszeitung, die du auch heute im Online-Zeitalter würdest anerkennen?
Ja, ich lese natürlich jeden Tag Tageszeitung. Von daher irgendwie finde ich diesen Gegensatz irgendwie, wer gewinnt, Tageszeitung oder Blogs, von dem fühle ich mich gar nicht so richtig angesprochen, weil ich konsumiere eigentlich alle Medien gern. Ich glaube aber trotzdem, dass die Tageszeitung weiter unter Druck kommen wird natürlich, weil es müsste natürlich trotzdem ein Riesenzufall sein, wenn in einer Tageszeitung genau das stünde, was mich an dem Tag interessiert.
Werden die Zeitungen zum Informationsmedium für Elite, wo nur noch jemand zum Beispiel 800 Stutz für ein Abo zahlt? Haben Sie vielleicht?
Gibt es das Geschäftsmodell, also quasi, dass man einfach irgendwie sagt, okay, wer, also man macht irgendwie macht wie einen druckten, ich sage jetzt mal, es gibt ja die Modelle heute schon, Börsen, Newsletter und so Sachen, oder irgendwie halt wirklich für Leute, die sich den Service leisten wollen, und dann müsste man wahrscheinlich auch dort immer mehr exklusive Eigenleistungen und so weiter drin tun. Ich glaube nicht, dass in 20 Jahren wirklich noch ein massenfähige bzw. werbefinanzierte Tageszeitung so möglich ist. Ich glaube, dass die Entwicklung da mit den Folien und so weiter, das wird voranschreiten, und dann werde ich andere Bespielmöglichkeiten auch noch dazu bekommen, dort drin, oder? Also dann kann ich immer wieder die Zeitung sicher mal als ein angenehmes Grundgerüst nehmen, wird dann aber andere Sachen noch können dazu nehmen, via Handynutzung oder was es einfach solche
Sachen. Was müssten die Zeitungen da in dieser Situation machen, aus deiner Sicht? Müssten die anfangen, auf Gratisschienen einschwenken?
Ja, da gibt es zwei Wege. Also das mit dem Gratis haben, das ist ein wahnsinniger Vorteil von der ganzen Vertriebssituation her. Also ohne jetzt wollen wir die redaktionelle Leistung von diesen Gratistiteln schmälern, aber der Vertrieb, die Verfügbarkeit, das ist beim Tram und genau in dieser Situation, wo man auf etwas wartet, oder? Dort ist eine Zeitung. Das ist ein unglaublich gutes Verkaufs- bzw. Mitnehmargument für die Werber. Entsprechend die Reichweite 1,2 Millionen Pendler irgendwie so von 20 Minuten und so weiter. Das ist eine gute Sache. Der Vertriebsvorteil wird man nicht ewig haben, wenn eben zum Beispiel so andere Formen kommen, zum Beispiel von diesen Folien oder so etwas. Was macht man bis dann? Mhm. Bis dann muss man als Zeitung immer mehr wirklich Eigenleistungen bringen, Sachen, die andere nicht haben. Also so, auch quasi wie es die meisten halt irgendwie inzwischen ein bisschen machen, gehen eigentlich den Weg, man tut unterscheiden zwischen Pflicht und quasi Kürstoff. Also man tut viel, sagen wir mal, die Agenturen irgendwie, die findet man heute sehr präsent im Tagesanzeiger, in der NZZ, in 20 Minuten, in den Bezahlzeitungen. Fast auch in den gleichen Längen, also in der NZZ und Tagesanzeiger zum Beispiel in den kürzeren Stoff, im 20 Minuten irgendwie halt vergleichsweise grösser. Aber daneben, oder, und das ist das Wichtige, tun zum Beispiel die Bezahlzeitungen, die müssen andere Perspektiven
reinbringen. Erwartest du da interessante Kommentare oder üppige Reportagen oder schöne Bilder?
Ich erwarte
Bilder,
gute Geschichten, ja. Interessante Geschichten, interessante Gedanken, die mir helfen, das, was ich von mir von einer Agenturgeschichte vor 3 Tagen, wo ich mal vielleicht gestreift bekommen habe, und mir hilft, das einzuordnen. Und das mit dem Massgeschneiderten, oder? Irgendwie, was immer wieder kommt, immer auch von Bloggern und so weiter. Ich weiss ja gar nicht genau, also ich könnte nicht sagen, was ich denn übermorgen will lesen, oder? Mhm. Und also, die Zeitungen, oder, die haben ja heute einfach immer noch das, der riesige Vorteil, dass die Glaubwürdigkeit total hoch ist. Oder wenn man den gleichen Artikel von einer Agentur, oder wenn man den in einen Blog bringt, in einem Online-Portal und in einer Zeitung, mhm, dann ist von der Glaubwürdigkeit von der Befragung so, in der Zeitung glaubt man es, mhm, im Blog glaubt man es auch. Und im Online-Portal ist Glaubwürdigkeit, glaube ich, irgendwie so Skepsis mit Abstand am grössten. Das hat mit der ganzen Abschreiberei...
Grösser als bei den Blogs?
Jawohl.
Ist das so?
Bei Blogs hat man irgendwie so in der Studie können feststellen, dass man bei Blogs so den einsamen, ehrlichen Blogger vermutet, der einfach vor sich her schreibt ohne kommerzielle
wo
Interesse.
Wo nur seinem Gewissen und, verpflichtet ist.
Genau. Wo, ja, wir denken ja, ja, von uns, wir sind eigentlich gut, ein Blogger wie du und ich und so weiter, keine kommerzielle Interesse.
Das entspricht aber natürlich in keinster Art und Weise.
Genau, die, und je mehr kommerzielle Interesse sichtbar werden in der Blogger-Szene, entsprechend sinkt auch Glaubwürdigkeit. Und auf die andere Seite müssen sich die Online-Geschichten, die müssen sich da die Glaubwürdigkeit und Relevanz zuerst mal verdienen, mhm, aber gegen 225 Euro NZZ, also ist es schwer.
Wie finanziert man sich als Zeitung in 10 Jahren?
Das ist
das müsste ich gerne.
Ja, das ist die grosse Frage. Ich denke mal, es wird verschiedene Modelle geben. Und Werbe gehen immer in die Themen, wo man vermutet, dort ist sexy oder so, zu so einen Werbeausdruck verwenden. Und im Moment gelten Online-Medien als sexy, dort geht das Geld hin, oder? Das ist ganz klar. Die elektronischen Medien, im Print hat man das Gefühl, das sei so ein Loser-Medium. Das mag wieder auch zurückgehen. Weil einer der ganz grossen Vorteile von Online und der Werberei ist natürlich, jeder Klick ist wirklich messbar, oder? Und jedes Mal, wenn einer einen Artikel mehr drückt, dann weiss der Werber, der hat jetzt auf mehr drückt, der hat jetzt gerade fling und dann ist meine Reklame gekommen, oder? Dann finde ich die toll, oder? Dann können da die tausiger
Kontaktpreise... Das ist der Grund, wieso man bis 20 Minuten muss dreimal klicken, bis man die ganze Geschichte hat, oder so?
Ja, ist eigentlich nicht so, aber das ist das, du erzählst nicht alles im ersten Mal, sondern du musst eh eine Geschichte online anders erzählen, weil du kannst nicht einfach irgendwie eben 19'000 Zeichen online, ist unerträglich, oder? Also musst du eigentlich wie eine Geschichte, sagen wir mal, in 3 Teile aufgliedern, oder? Und dann Spiegel macht Teil 1, Teil 2 und wir machen irgendwie den Aspekt und den Aspekt und so. Dass da dabei natürlich mehr Klicks bzw. Abgehen, das ist
nicht unerwünscht.
Unerwünscht. Ja, das ist so. Das ist aber die Verzählweise, die Häppchenweisere.
Also beim Privatfernsehen hat man ja gesehen, wo das tut sich extrem kommerziell ausrichten, also alles, was Zuschauer bringt, läuft. Die Zeitungen haben sich bei dem ein bisschen entziehen jetzt, weil man eben nicht bei jedem Artikel weiss, wie viele Leute dann lesen. Aber mit diesen Online-Medien wäre das so. Siehst du das nicht sehr negativ, dass man halt einfach das muss erzählen, was die Leute sehen wollen?
Das ist ein ständiger Kampf, oder? Also du, und zwar gegen so den inneren Schweinehund, dass du als, sagen wir, verantwortlicher Redakteur nicht immer nur Klamauk und klickträchtige Britney Spears ohne Unterhosengeschichten oder irgend so etwas bringst. Da weisst du irgendwie so, da erzählst du jetzt mehr wie Bundesrat Leuenberger zur EU-Reform, oder? Aber wenn du nicht Bundesrat Leuenberger zur EU-Reform irgendwie bringst, dann hast du auch keine Glaubwürdigkeit, keine Relevanz. Und warum sollte man dir denn irgendeine Geschichte glauben? Ja. Also mit jeder glaubwürdigen Geschichte, die vielleicht irgendwie nicht so klickträchtig ist und so, tust du auf eine Art deine Marke stärken. Und das ist an und für sich.
Also das macht man, die Storys macht man, die einen macht man für Glaubwürdigkeit und die anderen für die ist halt gefunden. Also ich habe gestern mal geschaut, das ist so ein bisschen... auf der 20-Minuten-Seite, da hat es eine Bildstrecke von der Lara Croft und einem Nude-Patch gegeben, wo man sie splitternacht sieht durch Spiele rennen. Dann hat es Bildchen von Englands populärster Lehrerin, Sophia Bonham, ebenfalls im Bikini. Dann eine Bildstrecke vom Soapstar, vom Vietnamesischen, wo ein privates Sex-Video ins Internet gestellt hat. Wie viel Sex braucht es auf 20 Minuten?
Das wäre jetzt die Obergrenze gewesen. Ich habe das gestern auch gesehen. Ich habe irgendwie gestern den ganzen Tag irgendwie so eine Vorstellung von Werber gehabt. Ich war nicht dort gewesen. Und das war sicher die Obergrenze gewesen, um zum Beispiel die Glaubwürdigkeit noch irgendwie vermitteln. Wenn du das sagst, oder? Das sind vier Geschichten, die zu dem Zeitpunkt auf der Front präsent waren. Genau. Das bedeutet, es hat 14 gehabt, die zum Beispiel über, weil ich keine Ahnung, was gestern gewesen sind, eben Bundesrat Leuenberger oder irgendwie
von mir aus Sportgeschäften. Es stechen dann halt die auch.
Aber das ist vielleicht ein persönliches Problem.
Vielleicht. Peter, Sex zum Blogsverkauf, ist dir das jemals schon...
Was jetzt?
Zuschauer-Einschaltquoten erhöht?
Ja, natürlich. Wir wachsen ja von Monat zu Monat um 20%. Von daher habe ich das Gefühl, wir sind eigentlich das schnellst wachsende Online-Medium der Schweiz. Allerdings zugegebenermaßen auf einem ganz anderen Niveau natürlich noch. Wir wachsen jetzt diesen Monat von 300.000 Page-Impressions auf 380.000.
Was ist euer Geheimrezept da?
Viel publizieren. Also man merkt durchaus, dass es einen riesen Unterschied macht, ob man 3 Sachen am Tag schreibt bei neuerdings.com also oder 6.
Masse statt Klasse oder Masse und Klasse? Wie macht
Masse
ihr das?
Masse und so Klasse natürlich, so ich war ja noch nicht fertig. Viel publizieren ist das eine. Und natürlich irgendwie gute Sachen schreiben. Also die Logik unseres Wachstums ist eigentlich so, dass die Leute uns via Google finden. Das ist keine Frage, der Traffic kommt immer nur von Google praktisch. Mhm. Und dass man dann davon ausgeht, irgendwie so jeder vierte ungefähr, der via Google bei uns landet, der kommt offensichtlich dann wieder ein paar Tage später und kommt nochmal gezielt. Er muss jetzt gar nicht unbedingt den Feed abonnieren, aber er kommt wieder.
Aber wenn du 5 Geschichten im Tag schreibst und sagst, ich will jetzt auch noch die Fakten überprüfen und will sicherstellen, dass
mit mir ein
Stich fest ist. Also wie kannst du da wirklich qualitativ einwandfrei?
Also wir sind ein Blog-Netzwerk mit, die sind natürlich auch nicht alle gleich kompliziert. Also da ist natürlich dann, 2 sind vielleicht nur kurze Newsmeldungen, es gibt ein neues Samsung-Handy oder irgend sowas. Und einer, jetzt ist gerade gestern, heute waren zum Beispiel 2 Samsung-Posts hintereinander, wo man sieht, dass wenn man irgendwie Blatt machen würde, hätte man das vielleicht nicht gemacht. Das eine war nur eine kurze Newsmeldung vom Damian Amherd und das andere war ein ausführlicher Test vom Kurt Haupt. Und von dem machst du natürlich dann nicht 5 am Tag, logischerweise. Oder du splittest auch wieder den Test in 3 Teile auf. Das machen wir natürlich auch, weil wir finden, irgendwie, man kann nicht so wahnsinnig viel aus dem Mal lesen.
Im Moment ist so ein Trend zu Multimedia, also es gibt 20 Minuten TV. Was für eine Bedeutung hat das für eure Plattform? Ist das ein Versuchsballon oder ist das eine strategische Entscheidung?
Ja, also das ist eine strategische Entscheidung. Also da weiss man einfach noch nicht ganz genau, wie und wo man das wird anwenden. Aber es gibt Sachen, die sind ganz klar besser über Bilder zu erzählen. Also zum Beispiel heute haben wir irgendwie Geschichte gemacht über das Mädchen, wo jetzt ist die Asylantin aus Nigeria oder aus Nigeria, okay, wo perfekt Schweizerdeutsch redet, wo irgendwie ausgewiesen wird und dann der Vater hat eine Aufenthaltsbewilligung, sie soll zurück zum Grossvater nach Nigeria. Dann ist es ganz klar, wenn wir das Mädchen auch filmen und die redet an und für sich perfekt Schweizerdeutsch und sagt, ich will, wenn ich sie jetzt arbeite, mit 12 von den Noten, dann möchte ich ins Gimmi am liebsten irgendwie auf Wiedeken oder so etwas gehen. Dann hat das kann man nicht beschreiben in Wörtern. Also, warum sollte man das nützen? Also fragt man das Mädchen, dann 5 Fragen und lässt die reden. Und dann ist eigentlich der Fall, außer man ist wirklich ein absoluter Hardliner, ist eigentlich klar. Also, was da davon zu halten ist, das kann ich nicht transportieren mit
Wörtern. Text.
Mit Text, ja. Genau. Andere Sachen, da muss man ausführlich schreiben. Wir sind jetzt halt wirklich in der Lage, dass wir Leute haben, die jetzt selber eben, Teil sind mehr von den Texten her, Teil gehen gerne mit der Videokamera raus und so. Was es nicht wird geben, das glaube ich auch ganz fest daran, da die eierlegende Wollmilchsau, da eben quasi der Reporter, der alles aufschreibt, gleichzeitig fotografiert.
Eben, das wäre jetzt die Frage, die mir auf der Zunge gelegen ist. Ist der Journey so klassischer Schreiberling ausdient? Muss der immer noch eine Videokamera dabei haben, ein Aufnahmegerät können, Fragen stellen ins Mikrofon?
Also journalistisch müssen diese Leute ganz sicher fit sein. Also die müssen können Fragen stellen, die müssen auch eben Quellen überprüfen. Wir können nicht mehr alles einfach irgendwie so Copy-Paste-mäßig machen, ohne O-Töne und sagen, ja, das wird schon stimmen, oder? Weil das, für das haben wir jetzt inzwischen eine Grösse erreicht, wo wir halt einfach sofort nachher dann irgendwie Meldungen überkommen. Ihr Idioten schreiben alles ab, sagen doch da irgendwie, wo ihr das her habt oder so etwas. Also da hat der User hat online viel höhere Kontrollfunktion. Aber jetzt ist es natürlich...
Wie viele Leute sind ihr denn? Sag doch das mal.
Also wir sind jetzt da auf der Redaktion Zürich inzwischen bei 40 Leuten angelangt. Und da gibt es das Ganze in der Romandie, jetzt sind nochmal etwa 12 Leute, wenn die noch erfassen, die dann quasi die cross-mediale Geschichte von Print im Online-Bereich, die zu Nacht quasi das übertransportiert, das sind nochmal 4. Also man ist in der Nähe von 60 Leuten inzwischen, redaktionell, oder?
Mhm. Aber ihr habt ganz klare Trennung zwischen Print und Online, oder geht das so richtig Newsroom, also alle machen alles auf allen Kanälen?
Das ist eines der grossen Spannungsfelder, oder? Also dort ist man immer wieder am Diskutieren, es kommt von Geschichte zu Geschichte drauf an, wir haben keine allgemeine Regel, also wir haben jetzt Leute, die selber Geschichten recherchieren und die auftun, oder? Und wenn die vom Print finden, ja, die ist so interessant, irgendwie so, da machen wir mal gross, die wetten wir auch und so, dann schreibt man die halt, dann teilt man das, schreibt die vielleicht auch im Print, aber es sind dann die gleichen Leute, die sie dort machen.
Also man sieht jetzt, es braucht viel Personal, und man muss professionell arbeiten, eigentlich wie früher auch für die Zeitung oder so. Es ist einfach ein anderer Kanal, der am Schluss rausgeht.
Und die Aufgabenteilung für den Journalist, oder? Ist es so, die Aufgabenteilung, das ist jetzt so ein bisschen am Anfang, oder? Wir werden jetzt, also 20 Minuten online ist am Anfang wahnsinnig auf einer quasi dünnen Säule gewachsen. Und jetzt haben wir halt einfach auch gesehen, man muss irgendwie so Qualitätssicherung machen. Wir haben so Sachen halt wie Korrektoren, das hat es vorher nicht gehabt, oder? Mhm. Das ist jetzt Korrektoren, aber das kannst du irgendwie, wenn du sagst, ja, man will mehr Glaubwürdigkeit und so weiter, oder? Aber trotzdem schnell arbeiten, da kannst du nicht irgendwie so einfach 150 Tippfehler in Artikeln nehmen.
Also kommt man dann da fast zwangsläufig wieder zu einer Arbeitsweise, die man von der Zeitung eigentlich schon kennt?
Es gibt eine Arbeitsteilung, das wird mal sicher sein. Also so, es gibt die Leute, die eher mit der Videokamera gerne ausrücken und die gute Sachen machen. Es gibt Leute, die schreiben einfach super schöne Texte, die man gerne liest und so. Und von der Arbeitsweise ist halt einfach eine Sache, die ist sehr unterschiedlich. Man kann dann senden,
wenn's fertig
ist. Wenn du fertig bist. Und du kannst dann senden, wenn du das Gefühl hast, dann sind am meisten Leute auf der Webseite.
Peter, ist das auch so eine Überlegung, die du dir machst? Wann haben wir am ehesten, also quasi im Verlauf des Tages, wann haben wir am meisten Leute? Wann müssen wir veröffentlichen?
Ja, die machen wir schon auch, aber wahrscheinlich noch nicht so ausgereift wie bei 20 Minuten, weil bei uns der Hebel auch noch nicht so groß ist. Wir sagen eigentlich bei Neuerdings, wenn wir 5 bis 6 Geschichten posten den Tag über, dann sollten die schon auch alle am Morgen eigentlich fertig sein, mehr oder weniger. Also natürlich kommt immer mal was Aktuelles dazwischen und wir haben dann auch jemanden, der die noch redigiert kurz, der die noch anschaut und der die dann eigentlich am Morgen live schaltet für den ganzen Tag, zeitgesteuert. Ich stehe auch dem Begriff Blog mittlerweile etwas zwiespältig gegenüber.
Eben, das würde heißen,
also ich bin ja eigentlich nicht so der klassische Blogger, der jetzt einfach, also das mache ich auch, ich schreibe auch was mir einfach gerade durch den Kopf geht, aber unsere Themenblogs, die wir haben, die werden eigentlich mehr gemanagt, wenn natürlich auch irgendwie 10 Dimensionen kleiner, wie ein anderes Online-Produkt.
Aber würdest du auch du da sehen, wenn sich das weiterentwickelt, dass du irgendwann einmal eine ganz ähnliche Organisationsform hast, wenn
unbedingt. Zeitig?
Wir haben das schon etwa die angesprochen, vielleicht noch als Abschluss, Gratis-Mentalität im Internet. New York Times hat im September ihr kostenpflichtigen Archiv freigegeben, das vorher 49 US-Dollar gekostet hat im Jahr, wo auch sehr intensiv genutzt worden ist. Wie deutet ihr das, dass Zeitungen, die eigentlich ja sogar verdient hätten, Geld im Internet mit ihren Online-Auftritt von diesem Konzept abkommen?
Weil die Masse da ist. Also Masse der User, das hat ganz viel mit der, also nicht in erster Linie mit der Qualität irgendwie so zu tun. Also die kommt irgendwie jetzt, wo das Geld kommt, kannst du irgendwie dort investieren. Also du kannst eben Journalisten irgendwie engagieren. Aber grundsätzlich steht am Anfang von dem die ganze Breitbandtechnologie, die wirklich verbreitet ist. Die Leute können auf so einer Webseite und können das anschauen in einer bequemen Zeit.
Nicht, also man kann am Schluss mit Werbung mehr rausholen, als mit dieser Abo-Gebühr, kann man das so sagen?
Du hast natürlich eine ganz andere Kostenstruktur, oder? Man muss sich vorstellen, also um die Journalisten mache ich mir überhaupt keine Sorgen, oder? Irgendwie in dieser ganzen Entwicklung, oder? Von den Zeitungen zu online oder wie auch immer. Wer schwer hat, wird haben, sind Druckereien irgendwann mal und Lastwagenfahrer. Aber ich meine, die finden ihnen etwas anderes, was sie unter die Leute bringen, oder? Dort hast du natürlich, wenn man weiss, wie eine Zeitungskostenstruktur aufgebaut ist, wie hoch der Anteil rein vom Vertrieb ist, oder? Dann weisst du, das ist natürlich online ist unglaublich viel billiger schlussendlich herzustellen, weil die Kosten vom Vertrieb ist ja eigentlich auch ein bisschen outgesourced. Die Leute zahlen daheim für ihren Breitbandanschluss, oder? Die Kosten haben die und die kommen zu dir schauen. Du musst denen nicht das Zeug bringen, oder? Und das ist ein enormer Kostenfaktor.
Ja. Vielleicht noch als Abschluss so ein bisschen eine egoistische Frage, sage ich jetzt mal. Du hast gesagt, die Journalisten müssen sich keine Sorgen machen. Wenn sie, also, es gibt immer zu schreiben. Was muss man aber doch so vielleicht eben nochmal im Gegensatz zum herkömmlichen Printjournalist mitbringen, dass man auch in diesem neuen Zeitalter kann bestehen kann, wenn man online publizieren muss?
Also, ich weiß jetzt nicht genau, irgendwie so bei den Bloggern, wie es dort aussieht, aber zum Beispiel, was einfach der ganz grosse Unterschied ist, oder? Und das hat Nachteil und aber auch Vorteil, ist die Messbarkeit vom Beachtungsgrad von einer Geschichte. Oder? Also wenn ich eine Geschichte schreibe, dann weiss ich 5 Minuten später, wie viele Leute die Geschichte anschauen. Oder? Und dann passieren eigentlich ganz viele Sachen. Eins zum Beispiel ist, irgendwie auf den Redaktionssitzungen die Leute, die einfach in so ein merkwürdiges Steckenpferd pflegen und sagen, ja, das interessiert die Leute oder irgend so etwas. Ja. Oder? Die Diskussionen erübrigen sich dann irgendwann schon mal, weil
es ist ja noch also, beweisen.
Ja, halt. Also hinter dem Hinterkusch, ja, die Frauenproblematik, es ist wirklich schlimm und akut, aber das kannst du gerade so gut deinem Nachbarn erzählen. Das musst du gar nicht vervielfältigen, weil wenn du einen Zuschauer oder so etwas hast, dann wird es dort hinein mal schwierig. Das andere ist, also dort hast du auch zum Beispiel von der Motivation der Leute her, oder? Also so der eingeschlafene Redakteur, den findest du online nicht. Weil die Leute, das motiviert auch, oder? Das sind die Vorteile. Die andere ist, die Messbarkeit darf nicht einfach zu einer Banalität führen, das ist eine Gefahr da drin. Dort muss man immer irgendwie quasi seine journalistischen seine Stacheln ausfahren, muss sich irgendwie erwehren, muss aber auch trotzdem irgendwie schauen, was ist denn irgendwie interessant oder wie mache ich es interessant. Oder? Also das sind eigentlich so die Ansporn. Und wahrscheinlich ist dann halt auch so, dass du dann 2-3 Wochen in der Zeit hast, an einer Geschichte, einem Magazin, Stoff zu arbeiten.
Schwierig.
Das weiss ich nicht, das gibt es einfach im Moment im deutschsprachigen Raum nicht.
Peter, für dich ein Problem, dass dir dein Publikum sagt, was du sollst schreiben?
Nein, gar nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, also wir achten natürlich auch drauf, was läuft gut und was läuft weniger gut. Man sieht das ja bei uns sehr stark an den Kommentaren. Da hat es dann manchmal Sachen gehabt, also vor allen Dingen bei Medienlese, unser Medienblog hat es zum Beispiel so Cash-Einstellung und Facts-Einstellung, das waren natürlich schöne Themen, wo man auch gesehen hat an den Referrers, dass aus den Verlagshäusern sehr viel Zugriffe kamen. Was wir im Moment noch merken, ist, dass teilweise interessanterweise der viele Google-Traffic, der kommt nicht auf die besten Geschichten, sondern auf Geschichten, die zufällig weit oben bei Google gelandet sind. Und wir sehen dann aber eben an den Kommentaren sehr gut eigentlich und natürlich auch an diesem Weiterlesen, wie oft das geklickt wird, wie viele Leute tatsächlich die guten Geschichten lesen und was die auch für gut halten. Von daher, diesen Feedback-Mechanismus haben wir auch.
Aber du hast den schon völlig verinnerlicht.
Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, 20 Minuten ist da natürlich schon 100-mal weiter als wir. Wir gucken auch jeden Tag die Zugriffszahlen an. Aber ihr seid ja sowieso die Einzigen in der Schweiz wahrscheinlich, die das können, die irgendwie dieses 5-Minuten-mäßige, diese Auswertung haben. Das haben wir noch nicht. Ich glaube, wir leisten uns da eher noch irgendwie auch mal so eine Liebhabergeschichte, die vielleicht irgendwie gar nicht so wahnsinnig viele Leute interessiert. Und ich glaube, da sind wir dann auch noch wieder ganz blog-typisch.
Ich danke euch beide, Peter, Hansi. Spannend gewesen. Herzlichen Dank.
Ja, der 38. Siegtag wäre damit auch schon im Kasten. Und bleibt uns noch der Hinweis auf nächste Woche. Dann geht es um den Leopard. Der kommt ja Ende dieser Woche raus.
macOS X oder macOS 10.
macOS 10. Und wir werden uns nächste Woche intensiv mit dem beschäftigen.
Feedback wie immer an leben@tages-anzeiger.ch.
Und es geht auch ohne Bindestrich.
Tatsächlich.
Jawohl. Eine gute Woche wünschen wir allen und bis bald. Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day.